Liebe Hörerin, lieber Hörer, am heutigen Tag des Innehaltens und der Besinnung möchte ich Sie zu einer Begegnung mit einer Persönlichkeit einladen, welche die Schweizerische Eidgenossenschaft seit über 5 Jahrhunderten prägt, zu einer Begegnung mit unserem Landespatron, dem heiligen Bruder Klaus von Flüe. Nach langem Suchen und Ringen hat der vornehme Obwaldner Bauer, Ratsherr und Richter Niklaus Löwenburger Abschied genommen von seiner großen Familie und von seiner politischen Tätigkeit. Er stieg hinunter in den Ranft und wurde an der Melcha ein stiller Beter und Mystiker, aber auch ein begnadeter Ratgeber und Mahner zum Frieden. Am 22. Dezember des Jahres 1481 überbrachte der Stanzer Pfarrer Heimo Amgrund den heillos zerstrittenen Tagsatzungsherren eine Botschaft von Bruder Klaus und ermöglichte damit das sogenannte Stanzerverkommnis, einen Frieden unter den eidgenössischen Länder- und Städteorten. Im Zweiten Weltkrieg wurde Bruder Klaus die wunderbare Bewahrung der Schweiz während der eisernen Umklammerung durch die Achsenmächte zugeschrieben. Seine späte Heiligsprechung im Jahre 1947 machte ihn erst richtig zum Vater des Vaterlandes. Schon immer gab es auch kritische Stimmen zu diesem sonderbaren Heiligen mit seinem fast 20-jährigen Wunderfasten. Nicht nur Frauen verwiesen auf die Tatsache, dass Bruder Klaus mit 50 Jahren auf seinen gesicherten Alltag als angesehener Bauer und Familienvater verzichtete, um allein Gott zu dienen. Dabei habe er aber auch seine junge Frau Dorothea Wies mit 10 Kindern, 5 Töchtern und 5 Söhnen einfach zurückgelassen. Der jüngste, Kläusli, war damals gerade 3 Monate alt. Prägnant fasst diese Problematik der Titel eines berühmt gewordenen Hörspiels von Clara Obermüller zusammen. «Ganz nahe und weit weg». So nahe bei ihrem Einsiedlergatten und doch so fern musste Dorothea die Familie und den Hof allein durchbringen. Viele meinen, man sollte auch diese starke Frau und Mutter schon längst heilig sprechen. Vor einiger Zeit habe ich mit Jugendlichen von Stans aus eine Nachtwallfahrt über den Bruder Klausenweg gemacht. Je länger wir unterwegs waren, desto ruhiger wurden wir, alle hingen ihren Gedanken nach. Als nächtlicher Wegweiser begleitete uns das berühmte Signet mit dem Sonnenrad. Seine Bewegung geht von der Mitte aus und führt in die Mitte zurück, zum Einigwesen, zur ungeteilten Gottheit in den 3 Personen, wie es Bruder Klaus selber 1487 einem unbekannten Pilger erklärte. Dieses goldgelbe Symbol führte uns auf dem Weg in den Ranft und auf dem Weg zu uns selber in unsere Mitte hinein. Die Stille der nächtlichen Wanderung vertieften wir mit Besinnungshalten zu den Visionen von Bruder Klaus bei der Knierikapelle, in St. Antoni, in St. Niklausen, in der Mösli und schließlich in der großen Ranftkapelle. Mit den Jugendlichen besuchte ich dann im Ranft auch die Zelle des berühmten Einsiedlers. Wir sahen sein Bett, die schmale Bank mit dem Stein als Kopfkissen. Es war für uns alle sehr berührend, als ein 18-Jähriger plötzlich in die Stille hinein sagte: «Es ist eigenartig, wenn ich mir vorstelle, dass vor über 500 Jahren Bruder Klaus diese roh gezimmerten Bretter auch berührt hat. Für mich spielt jetzt der Zeitabstand keine Rolle mehr und ich stelle mir vor, wie Bruder Klaus heute leben würde.» Uns fiel auf, dass die Klause des Eremiten 2 ganz verschiedenartige Fenster hat. Sicher spielte für Bruder Klaus das große, abgeschirmte Fenster, das ihm den Blick in die angebaute Kapelle freigab, die entscheidende Rolle. Dieses Fenster nach innen gab seiner Spiritualität und Mystik Richtung und Tiefe. Der Berner Chorherr Heinrich Wölflin schrieb 1501 in der ältesten Lebensbeschreibung von Bruder Klaus: Er hatte die tägliche Gewohnheit, dass er den ersten Teil des Tages von Sonnenaufgang bis Mittag einsam im Gebete und mit heiligen Betrachtungen zubrachte.
O mein Gott und mein Herr, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. O mein Gott und mein Herr, nimm von mir alles, das mich hindert gegen dir. O mein Gott und mein Herr, gib mir alles, das mich fordert zu dir.
Aber der Fastenasket und Mystiker vernachlässigte im Ranft auch das kleine Fenster nicht, das Fenster in die Außenwelt. Wieder schreibt Heinrich Wölflin: Bruder Klaus tat das Glasfenster auf und sprach: Gott gebe euch einen guten, seligen Morgen, ihr lieben Leute und du liebes Volk. Das Volk spürte in ihm den echten Gottesfreund. Viele Menschen fanden beim Einsiedler im Ranf Trost und Hilfe. Der Rat des Waldbruders war sehr gefragt und trug oft erstaunliche Früchte. Uns allen muss zu denken geben, dass eine gute Innensicht bei Bruder Klaus erst die Außensicht ermöglichte. Die tiefgelebte spirituelle Seite schenkte dem Eremiten im Ranft den untrüglichen Blick für seine Zeit. Dies zeigt auch sein großes Meditationsbild mit dem zentralen Gottessymbol und den tätigen Werken der Barmherzigkeit. Dass wir Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Nackte kleiden und Gefangene trösten, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Sterbende begleiten und Tote begraben. Bruder Klaus erinnert mich persönlich stets an den ersten Besuch von Papst Johannes Paul II. In der Schweiz und an den 14. Juni 1984 im Flüeli Ranft, wo ich als Kommunionsspender mitwirken durfte. Der Papst hat damals in seiner Predigt an ein Wort von Bruder Klaus erinnert, das die Schweiz und ihre Beziehungen zu anderen Staaten betrifft. Macht den Zaun nicht so weit, soll Bruder Klaus seinen Mitbürgern geraten haben, und mischt euch nicht in fremde Händel. Die schweizerische Neutralität, sagte der polnische Papst, ist sicher ein hohes Gut. Aber dann mahnte er mit Blick auf Armut und Flüchtlingselend weltweit: Ja, macht den Zaun nicht so weit, aber scheut euch auch nicht, über den Zaun zu schauen. Durch das kleine Fenster hat Bruder Klaus in die Welt hinausgeschaut. Wenn weltweit Frieden werden soll, können uns die Sorgen und Nöte anderer Nationen und Völkergruppen nicht gleichgültig sein. Dies gilt auch für unsere kleine Lebenswelt. Immer beide Fenster benutzen, die Innen- und die Außensicht wirken lassen, auch in allen kirchlichen und gesellschaftlichen Fragen. Die besondere Berufung von Bruder Klaus war sicher sein zeichenhaftes Hinaustreten aus der sichtbaren Welt, seine intensive Beziehung zum Fenster nach innen. Die mystische Gottessuche wurde so stark, dass er mit ausdrücklicher Erlaubnis seiner Frau Dorothea ein Ja, das nur eine unbegreifliche Liebe schenkt, von seiner blühenden Familie wegziehen konnte, so nahe und doch weit weg, oder vielleicht auch so fern und doch so nahe, weil er beide Fenster, weil er beide Sichten miteinander verbinden konnte und sich gerade dank seiner Liebsten ganz im Einigwesen finden durfte.
Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet, zu dir. Mein Herr und mein Gott, oh, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.
Viele Menschen sehnen sich heute nach Stille, nach Ruhe und Meditation. Beim Abstieg in die steile Ranftschlucht hören wir das Rauschen der Melcha und in der Landschaft unserer Seele spüren wir die innere Kraft, die von diesem Weg kommt. Zum Abstieg gehört für die gewöhnliche Pilgerschar auch wieder der Aufstieg ins Flüeli, in den Alltag, ins Engagement, in die Aufgaben. Vergessen wir dabei die Tiefe nicht und die Zeit, die sie braucht. Seien wir glücklich darüber, dass auch in unseren Tagen immer wieder Frauen und Männer dafür mehr Zeit verwenden und so auch viel stärker gelöst sind von weltlichen Bindungen und Belastungen, so wie der heilige Mystiker des Spätmittelalters. Sie erinnern uns damit an eine Freiheit und an einen wahren Frieden, der allweg nur in Gott ist. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Ihnen wünsche ich, dass Sie besonders in sorgenvollen Augenblicken Ihres Lebens, solchen geerdeten und zugleich mit dem Himmel innigst verbundenen Gottesfreunden und Freundinnen begegnen, Mitmenschen, die Ihnen aus der Tiefe Ihrer Seele heraus helfen können, auch einen schweren Alltag gangbar zu machen und erträglich zu leben. Amen. Oh.